Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seat and Cold Brew. Und ich freue mich total, dass ich heute mit Thomas Parz sprechen kann, und zwar dem Gründer. Und bist du da schon CEO, oder?
Ja, bin ich. Ja, genau.
Okay. Hey, ich freue mich total, dass es klappt. Wir haben es jetzt so ein paar Mal verschoben, und ich hatte aber irgendwie schon ganz lange mal auf dem Schirm, dich zu interviewen, weil ich die Geschichte total spannend finde, wie du zu dem Ganzen kommst. Von daher, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Bevor wir jetzt irgendwie total tief bei mir einsteigen, habe ich jetzt erstmal eine Frage. Ich kenne dich ja noch aus dem vorherigen Podcast, und ist das jetzt die erste Episode? Zu dem neuen Podcast?
Das ist tatsächlich die erste Interview-Episode. Also ich habe schon eine Episode mit Nina gemacht. Und wir versuchen uns ja jetzt so langsam kennenzulernen, weil das cool ist. Ich kenne Nina auch nur von euren Events tatsächlich.
Das ist verrückt.
Von Bock auf Ballern. Und genau, deshalb, ich finde es total spannend, die jetzt alle neu kennenzulernen und neue Geschichten auszutauschen. Und du bist tatsächlich der erste Gast in unserem neuen Podcast, oder unter dem Podcast mit dem neuen Namen. Das ist ja im Grunde noch der alte Podcast. Und das ist cool. Und wenn ich so bei dir aus dem Fenster hinten schaue, dann sehe ich, es ist gerade auch recht winterliches Wetter, oder?
Ja, bei uns, ich glaube, das Dach ist einfach ein bisschen weiß. Bei uns war gestern auch mega tolles Wetter hier in Bad Kreuznach. Vorgestern, wir hatten Sonne, den tiefen, fluffigen Schnee, der einfach durch die Hände gerieselt ist, der nicht pappig war, wie wir es hier eigentlich nie haben. Und heute ist jetzt alles weg. Es ist total warm geworden, und es gibt noch so Eis mit Wasser drauf, ja.
Ja, ja, ich bin jetzt hier gerade in der Schweiz am Ende meiner Vortragstournee durch die Schweiz, und ich hatte jetzt auch ein paar Tage echt gutes Winterwetter. Aber jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man es hört, aber es rieselt oder es regnet aufs Dach von meinem Camper. Von daher, das Wetter ist auch nicht so prall. Eine Frage, also wahrscheinlich die meisten Leute kennen dich, und natürlich kennen alle MTB News. Was mich aber interessiert, wir kennen uns jetzt schon ganz lange, aber ich weiß nicht, wie du wirklich zur MTB News gekommen bist oder was so deine Idee war, als du das gegründet hast. Wie lange gibt es denn auch schon?
So, um 2000 habe ich ungefähr angefangen. Ich war damals, also ich habe BWL studiert und habe nach der Uni angefangen, in der Beratung zu arbeiten im SAP-Bereich, und war ganz viel unterwegs und war viel allein auf Projekten unterwegs und immer in verschiedenen Städten, und hatte halt dann in den Projekten, die meisten über Wochen oder Monate gingen, auch mein Fahrrad immer mit dabei, und bin halt Mountainbiken gegangen, weil das damals mein Hobby war, und das Fahrrad konnte man ja überall mit hinnehmen. Das heißt, ich war in, keine Ahnung, in München, in Leverkusen, damals bei Bayer, oder irgendwo in ganz Deutschland unterwegs. Und dachte mir dann, boah, es wäre so cool, wenn ich mich ein bisschen auskennen würde, weil es gab damals noch kein GPS, das war noch nicht freigegeben. Also kann man sich jetzt heutzutage gar nicht vorstellen, aber GPS wurde erst irgendwann viel später freigegeben. Man konnte es damals nicht nutzen. Es gab auch keine Social Networks, wo man sich hätte verabreden können. Es gab kein Strava, es gab halt nichts quasi. Und ich dachte, boah, es wäre so cool, wenn man sich über dieses neue Internet zum Biken verabreden könnte. Um sich auszutauschen oder um Strecken zu finden, weil ich bin halt allein rumgefahren nach der Arbeit und habe gesehen, dass da Trails sind, aber wenn du irgendwo bist und hast gar keine Ahnung, ist ja auch blöd. Und dann habe ich quasi abends mir da so ein bisschen Programmieren beigebracht und habe so eine Verabredungsplattform für Biker programmiert. Das hieß damals Last Minute Biking, da konnte man sich drüber verabreden zum Biken, genau. Das war so der Anfang, ja.
Jetzt ist es ja so, das, was du erzählt hast, was dein Job ist, also SAP und dieses Ganze, ich meine, das hat sich ja damals auch gerade so richtig entwickelt, dass halt einfach viele, also das Internet war relativ neu, und diese ganze Automatisierung oder das ist gerade erst aufgekommen. Das ist ja was, wo man halt einfach unendlich viel Geld verdienen konnte eigentlich. Und also so stelle ich mir es auf alle Fälle vor, und wenn du erzählst, du bist halt viel unterwegs gewesen. Und jetzt arbeitest du in der Bike-Industrie, wo es ein bisschen schwieriger ist, unendlich viel Geld zu verdienen. Wann hast du diesen Schritt gemacht und warum hast du diesen Schritt gemacht? Weil, ich meine, der Weg in dem Job, den du gemacht hast, der war ja wahrscheinlich relativ vorgezeichnet und ging nach oben.
Ja, der war relativ straight. Genau, Aber ich habe das nebenbei gestartet und dachte dann, hey, außer verabreden, die Leute wollen sich vielleicht noch austauschen, so wie ich auch. Oder, keine Ahnung, der erste Beitrag. Ich habe dann ein Forum neu installiert, weil ich hatte tatsächlich ein Problem mit einer Kurbel, die ist immer abgefallen. Dachte so, fuck, ich krieg diese blöde Kurbel nicht fest. Und dann habe ich quasi irgendwann dieses Forum installiert und ich glaube, das erste Thema war wirklich, die Kurbelschraube geht ab. Und dann, damals gab es ganz wenige Angebote im deutschsprachigen Web rund ums Mountainbike. Und dann hab ich direkt Ratschläge bekommen, was für ein Loctite ich drauf machen soll, dass das Ding wieder hält. Und darüber, das heißt, ich habe dann Forum dazu gepackt. Hab andere Websites angeschrieben, hey, lass uns zusammen eins hier, ein deutschsprachiges machen, dass wir nicht 17 haben, sondern einfach ein cooles. Und so wurde das größer. Und dann war es so, dass ich halt relativ viel Zeit schon rein verwendet habe. Bin also morgens vor der Arbeit sau früh aufgestanden, hab Sachen gemacht, hab abends nach der Arbeit, wenn ich unterwegs war, irgendwo im Hotel gewohnt habe, bis in die Puppen irgendwelche Sachen mir ausgedacht oder programmiert oder organisiert. Und dann habe ich irgendwann auf 4 Tage die Woche reduziert und später 2007 habe ich meinen anderen Job komplett gekündigt und bin dann in die Selbstständigkeit gesprungen, hab's gewagt damals, ja, 2007 war das.
Okay, und es war einfach deine Motivation, ey, das macht viel, viel mehr Bock, oder du willst es halt probieren, oder weil du
Ja,
ja
also
wahrscheinlich
ich.
auch auf viel Geld verzichtet hast dann, oder?
Ja, also auf der einen Seite habe ich natürlich bisschen auf Geld verzichtet oder es war auch ein bisschen riskant. Auf der anderen Seite war es aber so, ich hatte, das ist ja schon gewachsen bei uns damals massiv und wurde immer größer und dann hatte ich auch irgendwann Werbung auf der Webseite, weil wir Werbung schalten mussten, weil der Hoster, wo quasi die Webseite vorher war, hat gesagt, hey, sorry, bei euch ist so viel los, wir können das zu dem Tarif nicht mehr machen, bitte zieht bis nächste Woche aus, sucht euch eine andere Bleibe und dann musste ich Server anmieten, was halt damals noch super kompliziert war, nicht so wie heute, dass du einfach irgendwo hinklickst und dir irgendwie deinen Webspace zusammenklickst, sondern es war in den USA irgendwie und kompliziert und teuer. Und dann an dem Punkt muss ich mich eigentlich entscheiden, hey, mache ich das jetzt weiter, gebe ich jeden Monat, ich glaube es waren 99 oder $199 aus, um der Community quasi das bereitzustellen. Oder breche ich das Ganze ab und lasse es dabei bewenden. Und ich habe mich dazu entschlossen, es weiterzumachen, habe aber gleichzeitig gesagt, hey, ich mag nicht irgendwie aus meinem privaten, was ich im anderen Job verdiene, das Geld quasi da reinhängen, um das irgendwie zu finanzieren, großartig, sondern habe mich dann darum gekümmert, dass ich einen Anzeigenpartner gefunden hatte damals. Und das war Bike Mail Order. Da hatte ich hatte mir ein Bike-Magazin gekauft damals und habe es durchgeblättert und habe alle Online-Dealer angeschrieben, die da eine Anzeige drin waren. Das waren, keine Ahnung, 10, 15 Stück. Und Bike Mail Order war der Mario von Bike Mail Order war der Einzige, der geantwortet hat. Und die hatten dann seitdem ewig lang Werbung bei uns drauf.
Okay, ja, spannend. Ja, ist ja so witzig, wie man das einfach, wie sich sowas dann entwickelt, ne? Ich meine, du hast
Ja,
eigentlich. Tschö?
definitiv. Bei Bike Mail Order war es halt auch so, die hatten damals noch keinen Online-Shop und ich war ja mit diesem Online-Zeug dann schon relativ firm. Und dann also die hatten keinen Online-Shop, sondern einfach eine Word-Datei, die er einfach aktualisiert hat und hochgeladen hat ins Internet. Und da konnten die Leute gucken, was es gerade gibt.
Und dann
Und da habe ich
anrufen
gesagt,
oder was? Oder E-Mail schreiben, oder?
ja, anrufen oder E-Mail, so war das damals. Und da habe ich gesagt, hey Mario, es gibt mittlerweile so Online-Shops, Open Source, kannst du einfach installieren, dann hast du ein Shop-System. Und dann haben wir uns da kam er mit seinem Kollegen Matze hier nach Frankfurt und dann haben wir uns getroffen. Ich habe denen das auf dem Laptop gezeigt, die waren geflasht. Dann habe ich denen das halt eingerichtet, dass das der erste Bike Mail Order Online-Shop dann war. Und so ist das losgelaufen. Ich war damals halt durch den Job auch relativ viel in Berlin, bin dann meist oder häufig abends nach meinem normalen Job, wo ich bei den Berliner Wasserbetrieben irgendwas eingeführt habe, abends noch auf dem Matze und Matthias und wir haben dort noch in deren Shop dann rumgehackt und Sachen gebaut. Ja.
Okay, krass. Guck, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass du da wirklich so richtig, ja, auch so solche Sachen erstellen kannst und so Programmieren dir beigebracht hast und so. Das ist mega spannend.
Also damals, ja, rudimentär damals, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich ja irgendwie jetzt mehr ein paar Leute mehr. Ich muss nicht mehr alles alleine machen, aber ja, habe ich damals gemacht und also wie heißt es unter den unter Den Blinden ist der einäugige König, heißt
Ja,
glaube ich,
genau,
oder so
ja.
ähnlich. Genau, und so, ja, ich konnte halt mehr als die anderen damals, ja, auch wenn ich
Ja.
sicher kein Profi war, ja.
Ja, ah, witzig, ey. Jetzt ist es ja so, dass ich glaube, heute gibt es so drei große Bereiche, die ihr macht, oder? Also das eine ist halt irgendwie der Bike-Markt, wo man quasi seine Bikes irgendwie verkaufen kann, der ja schon sehr, sehr groß ist. Ich weiß nicht, ist es mittlerweile, glaube ich, sogar der größte Gebraucht-Bike-Markt in Deutschland?
Weiß ich gar nicht. Es gibt ja andere Anbieter noch, die irgendwie ein bisschen spezialisiert sind auf refurbished Bikes oder ich meine, eBay oder Kleinanzeigen ist ja auch riesengroß. Ja. Also,
aber da bewegt sich auf alle Fälle schon super
viel. Ja, genau. Da läuft super viel drüber, ja.
Dann gibt's irgendwie das Forum, wo sich tatsächlich super viele Leute drüber austauschen. Was mir aber immer irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, ich bin nicht so der Forumstyp. Ich bin da nie so richtig irgendwie reingekommen.
Du bist nicht warm geworden, okay.
Und dann gibt's so diesen News-Teil. Und
genau.
Das ist so das, was ich tatsächlich am meisten benutze bei euch, wo ich halt immer, also ich liebe zum Beispiel die Fahrerlagergeschichten. Also vor allen Dingen jetzt so um den Jahreswechsel, auch Anfang des Jahres, wo noch nicht klar ist, okay, wer fährt jetzt wo und so. Und ich finde es so geil, wie ihr das halt immer macht und immer wieder updatet und so. Das benutze ich wirklich ständig und refreshe das immer, um zu gucken, was da abgeht. Und das ist halt so spannend, dass sich so diese drei Sachen entwickelt haben. Ich meine, du hast mit diesem Forum mehr oder weniger angefangen oder mit den Verabredungen. Und hast aber zeitgleich halt wahrscheinlich einfach diese Bike-Magazine gelesen, die es damals schon gab. Also so klassisch Print.
Nee. Ja, es war, ja genau, klar, hat ja jeder damals gelesen. Mhm. Irgendwie Bike-Magazine oder auch diesen Bike-Workshop haben alle damals gelesen.
Ja.
Kennst du, bist du zu jung oder kennst du es noch, dieses Heft, wo man durchblättert, wo die ganzen Teile drin waren?
Natürlich, es war irgendwie so, ich bin jetzt auch schon 35, ey. Ich kenne das. Also es war einfach ein richtig dickes Buch, wo halt alle Teile irgendwie drin standen. Kam einmal im Jahr raus oder so.
Ja, richtig. Also Bikemarkt ist dadurch entstanden, bei uns gab es halt ein Unterforum, das hieß Bikemarkt. Da wurde irre viel Zeug halt hin und her gekauft, verkauft. Und das war einfach für ein einzelnes Unterforum einfach viel zu unübersichtlich. Also es war nicht mehr nachvollziehbar. Es gab keine Kategorisierung. Dann hatten wir mit verschiedenen Softwares das probiert und irgendwann haben wir es halt selbst entwickelt. Und da sind jetzt meine Kollegen Markus und Henning auch ganz krass viel am Entwickeln, um das fluffiger zu machen, benutzerfreundlicher, super modern. Also da ist gerade im letzten Jahr sehr, sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen. Ja, also das war Bikemarkt und bei den News war es so, ich habe irgendwann angefangen, so ein paar Pressemitteilungen zu bekommen und habe die halt einfach irgendwo veröffentlicht, wo wir quasi als Community dann schon ein bisschen größer waren und haben Hersteller uns Sachen zugeschickt, halt über neue Produkte zum Beispiel. Und das ist ja schon interessant. Und die habe ich dann einfach angefangen zu posten. Und daraus ist dann quasi News entstanden. Und dann war es so, dass ich Verstärkung bekommen habe durch Leute, die da auch irgendwie, die quasi in diesem News-Bereich unterwegs waren, die coole Sachen, spannende Sachen immer hatten, die dann einfach mitschreiben wollten. Und so hat das angefangen, ja. Dann hatte ich irgendwann einen Minijobber und dann irgendwann meinen ersten Vollzeitmitarbeiter, der Marc Brodesser, kannst du ja sicher auch.
Ja, Marc
war mein erster Vollzeitmitarbeiter.
Ja, der kommt ja da aus der Ecke, wo ich auch herkomme, ja?
Ja, genau.
Genau. Ah ja, witzig. Und aber dann wart ihr halt irgendwann quasi, also von diesem, okay, ich will mich irgendwie verabreden und ich will mich jetzt mit Leuten unterhalten, auf einmal warst du ja auf der anderen Seite. Also du hast halt irgendwie mehr oder weniger journalistische Arbeit gemacht und hast auch eigene Artikel erstellt oder ihr habt eigene Artikel erstellt und damit ja so ein bisschen auch diesen Bike-Magazin Konkurrenz gemacht. Wie war das denn so am Anfang? Stelle ich mir total spannend vor.
Ich glaube, am Anfang wurden wir schon sehr so komisch beäugt. Was sind das für komische Leute oder so? Die machen das halt nicht so richtig. Wir machen das richtiger. Also, war schon ein bisschen so ein Herabschauen irgendwie. Aber ich glaube, das war nur ganz, also zumindest so gefühlt relativ am Anfang. Dann hatten wir eigentlich einen guten Austausch, guten Kontakt. Die Bike hat uns dann auch relativ früh eingeladen zum Hausbesuch bei sich, wo wir quasi hinter die Kulissen schauen durften, wo wir dann waren, ein bisschen gefilmt haben, Fotos gemacht haben. Wir hatten dann auch eine lose Kooperation mit dem Dimi von der Freeride, der uns quasi immer eine Heftvorschau geschickt hatte. Mhm. Und dann eine ganze Weile haben uns die ganzen Hefte auch ihre Heftvorschauen geschickt und wir haben sie bei uns veröffentlicht und hat natürlich, für die war das interessant, man konnte quasi ein Heft bei uns anteasern und für uns war es interessant, bei uns wurde es diskutiert dann quasi, hey, tolle Ausgabe oder totaler Schrott oder so. Genau.
Jetzt ist es ja so, dass Sprint ist in den Jahren immer weiter runtergegangen. Online ist aber immer mehr hochgegangen. Und ich weiß nicht, ob es nur auch so ist, aber wir waren mal irgendwann zusammen auf den am Sea Otter Classic. Mhm. Haben da irgendwie zusammen in einem Haus gewohnt und so. Und da haben wir mit den Leuten von Pinkbike auch gesprochen und die meinten dann auch so, hey, wie ist es als zweitgrößte Mountainbike-Website der Welt? Mhm. Und ist es immer noch so, dass ihr die zweitgrößte, also ich meine, ihr sprecht Deutsch, ihr macht alles auf Deutsch und trotzdem einfach so eine riesen Reichweite habt, ist das immer noch so oder?
Kommt drauf an, was du halt dazu rechnest. Es gibt, keine Ahnung, Bike Radar zum Beispiel hat alle möglichen Disziplinen drunter. Deswegen ist es schwierig zu vergleichen, aber ja, wir sind schon vorne mit dabei. Es gibt auch im spanischsprachigen Bereich schon riesige Sachen, aber im deutschsprachigen Bereich sind wir mit ziemlichem Abstand auf der Nummer 1, ja, würde ich sagen.
Ja, und auf einmal ist man halt von diesem, ja, man wird so beäugt und die machen das nicht richtig und auf einmal ist man größer und hat ja eigentlich mehr Einfluss. Was ich bei euch halt so schön finde, ist, dass ihr das halt nicht so raushängen lasst, sondern gefühlt so, also auch wenn wir miteinander sprechen und so, dann ist es immer noch so, ja, wir sind ja so ein bisschen so die kleinen Online-Leute, aber ich meine, was bei euch dahinter steckt, ist halt einfach krass groß. Und machst du das extra so, Understatement, oder?
Ja, erstens ist es meine Art, also ich bin nicht so derjenige, der so mächtig groß auf die Kacke haut. andererseits ist es sicher vom Anfang her auch geblieben. Da waren wir halt echt einfach klein und hatten und waren halt hier, sind unter ferner Liefen gelaufen. Vielleicht kommt es noch von daher. Aber ja,
Aber ist dir diese Macht, die du halt oder die ihr habt, ist euch die bewusst? Also wisst ihr das? Wenn ihr jetzt
ich kann mich an eine interne E-Mail von hier bei uns erinnern, die hieße mit großer Macht kommt große Verantwortung, wo es halt beispielsweise um irgendwie Tests ging, wo wir spezielle Abläufe haben, dass da nicht irgendwelche Sachen online gehen, die nachher blöd sein könnten. Wir machen sehr viel mit im Vier-Augen-Prinzip, um genau dieser Macht irgendwie Rechnung zu tragen, ja. Also wir versuchen schon sehr sorgfältig zu arbeiten, ja.
Ja, das ist cool, aber ich glaube, das ist natürlich auch super schwierig in dem Bereich, wo ihr seid, oder? Im Magazin, da schreibst du was, dann wird das halt irgendwie nochmal gelesen. Ich meine, diese Zyklen sind ja einfach so unglaublich lang. Und bei euch ist es halt einfach viel schneller. Also ihr, und das ist ja auch der riesige Vorteil, dass ihr halt einfach, ihr könnt was testen, ihr könnt halt morgen sagen, okay, so ist es, los geht's. Und ein Magazin braucht dann halt einfach noch 2 Monate, bis das rauskommt.
Ja, wir bekommen allerdings auf der anderen Seite halt sehr viel direkteres Feedback. Das heißt, wenn bei uns irgendwie Unsinn drin steht, bekommen wir das sehr, sehr, sehr direkt und ungefiltert direkt in den Kommentaren, was super ist, weil das ist für uns halt auch ein Ansporn, super sorgfältig zu arbeiten, ja. Und viele Kollegen hier aus der News-Redaktion beteiligen sich ja auch in den Kommentaren. Das heißt, wenn sie irgendwas gefragt werden, gibt's das eben bei uns quasi auch als Service dann oben drauf. Das hast du ja bei einem gedruckten Magazin nicht. Wenn du eine Frage jetzt zu dem Test hast, willst du fragen, hey, ich wiege so und so viel Kilo, wird das mit der Feder auch gehen oder wie findest du das Rad im Vergleich zu dem, was du letzte Woche getestet hast, dann kriegst du halt die Antwort da nicht. Und hier schreibt dir dann halt ein erfahrener Tester, keine Ahnung, ein Arne, ein Mitch, ein Gregor, ein Hannes, ein Moritz oder bei EMTBs ist dann ein Rico, wie es halt ist. Und das ist halt super, super cool für die Nutzerinnen und Nutzer, da dann eben aus erster Hand direkt nochmal Infos zu bekommen, die das Ganze, die den Test einordnen oder in Relation setzen auch, ja.
Ja.
Oder auf Details eingehen dann, ja.
Ja, das ist auch irgendwie so, ich meine, Fehler passieren mal immer und das sieht man auch immer mal wieder in Printmagazinen, dass es dann halt in der Ausgabe danach heißt, hier, wir haben einen Fehler gemacht. Das könnt ihr natürlich viel einfacher korrigieren. Und das ist wahrscheinlich einfach ein Riesenvorteil. Und wenn man dann eben eine gute Community hat, die da irgendwie mitarbeitet, so als Redaktionsassistent mehr oder weniger, dann kann das schon mal, glaube ich, ganz hilfreich sein. Ne? Aber jetzt ist es halt irgendwie von dem, was du eigentlich...
Wobei wir schon versuchen, die Sachen halt so online zu bringen, dass sie halt richtig sind und keine Fehler drin sind.
Also natürlich.
Wir haben wirklich, bei uns werden Sachen Fakten gecheckt. Es gibt eine Schlussredaktion, es gibt ein Lektorat, wo die Sachen halt gegengelesen werden. dass halt kein Bullshit drinsteht, dass keine Rechtschreibfehler drin sind. Aber da versuchen wir schon eine okay Qualität zu haben, definitiv, ja.
Ja, ich meine, sonst geht es ja auch nicht, ansonsten wird er auch nicht so groß geworden und vor allen Dingen auch nicht so respektiert von den von der Industrie.
Danke, oder? Das klingt schön, ja. Danke, du, das klingt gut.
Genau, dann kann ich den Punkt hier schon mal abhaken. Lob war...
Danke, reicht.
Genau. So, jetzt hast du quasi am Anfang was Kleines geschaut, das hat es quasi die Motivation, selber biken zu gehen. Daraus ist jetzt so viel entstanden, ihr seid jetzt so groß, du hast jetzt so viele Mitarbeiter, da ist natürlich auch wieder sehr viel Verantwortung. Was motiviert dich da immer weiterzugehen und das ganze Thema weiter zu entwickeln?
Oft sind es also Sachen, über die man selbst stolpert, die mich oder die Kollegen aus dem Team oder auch Nutzerinnen und Nutzer motivieren, Vorschläge zu machen oder die wir dann halt auch entwickeln. Zum Beispiel im Bike-Markt kommen ganz viele Sachen durch Nutzeranfragen oder auch durch Sachen, die wir selbst bei der täglichen Nutzung feststellen, dass dann irgendwo, das wäre cool, wenn wir das noch hätten oder hey, der Ablauf ist dann nicht so geil, lass uns das neu machen. Und sonst, je nachdem, in welchem Bereich du hier bist, ist es schon unterschiedlich. Die Tester sind halt total geil auf die neuen Produkte, wollen einfach nur die coolsten Fahrräder fahren, wollen rausarbeiten, warum das eine jetzt besser ist als das andere und ja, sind einfach mit Leib und Seele komplette Mountainbiker zum Beispiel. Oder in der News-Redaktion, die Kollegen sind absolut heiß auf News. Also sie sind newsgeil, sagen wir manchmal, echt voll hinterher. Und wir haben halt nun mal News im Namen stehen, deswegen ist es unser Anspruch, da eben auch dann immer tagesaktuell oder mit dabei zu sein, ja.
Okay, wie siehst du denn die Aufgabe von MTB News für die Bike-Szene?
Wir wollen alle Bike-Enthusiasten aktuell informieren und unterhalten. Okay. Das kann ja sehr breit sein, also Information und Unterhaltung, ja.
Ja. Wie viele Leute arbeiten jetzt aktuell bei euch und arbeiten daran?
Wir sind knapp 30 über alle vier Plattformen, aber mit Minijobbern jetzt. Das heißt, wir machen ja MTB News, EMTB News, Rennrad News und Nimm's Rad machen wir. Und wir haben jetzt seit Ende letzten Jahres kam mit Patrick unser letzter Neuzugang, der jetzt Vollzeitfilmer bei uns ist, was auch so ein bisschen zeigt, dass Video bei uns jetzt noch einen höheren Stellenwert bekommen hat. Was super cool ist, ja.
Und da sind wir eigentlich auch schon bei einem Thema, was mich total interessiert und was ich nicht so ganz verstehe manchmal, weil ihr seid so groß und macht so viele Sachen richtig. Und das, was du gerade gesagt hast, die Leute, die eure Bikes testen, die haben halt einfach so unfassbar Bock darauf. Und das sind einfach so, ja, so, es ist einfach so ein Lexikon, was da rumfährt, die ganz viel wissen. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel einen Rico nimmst, ich meine, mit dem gehe ich schon mal bei mir zu Hause fahren, weil nicht so weit weg wohnen. Und die machen sich ja unglaublich viel Arbeit und das Ganze
absolut
geht halt so in diesen Output und der ist halt einfach wirklich so gut, auch diese Berichte von Rennen und so, das ist alles so gut. Und dann frage ich mich auf der anderen Seite so oft, ich gucke mir das
jetzt
an und
denke
mir so...
Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Ja, yeah. Dann denke ich mir so, ach krass, da ist einfach noch so viel mehr zu holen. Und zwar auf der finanziellen Seite, wo ich mir so denke, ach krass, andere wären jetzt hergegangen und hätten das halt einfach, die hätten das verkauft, die hätten das verkauft und die hätten da noch Kohle gemacht und dann hätten die aus der Reichweite noch das gemacht und ihr seid halt so, ihr fokussiert euch so krass auf dieses, okay, wir müssen den Leuten was liefern, was halt cool ist. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, so ihr vergesst dabei so ein kleines bisschen, wie groß ihr eigentlich seid und wie viel Geld ihr eigentlich einnehmen könntet. Ist euch das bewusst oder ist es wirklich so, dass ihr sagt, nee, ey, wenn wir jetzt aber viel Geld einnehmen, dann müssen wir auch voll viel arbeiten?
Oder ich kann dir sagen, dass die Leute hier ultra viel arbeiten. Keine Ahnung, also als Beispiel jetzt, wenn...
Ja, aber dann arbeitet man vielleicht nicht mehr so frei. Vielleicht war das, was ich sagen wollte.
Ja, es kann sein. Wir hatten... Oder ja, also da haben wir sicher noch Luft nach oben, klar. Gebe ich dir recht. Sind sicher ein paar Ecken und Enden, wo noch was zu holen wäre. Wir hatten halt relativ frei angefangen und deswegen ist das so ein Schritt, der halt... wo wir seit ein paar Jahren auch dran sind, irgendwie Sachen besser zu monetarisieren, wie du es nennst. Aber ja, also wir, also meine Hauptkunden sind erstmal die Leserinnen und Leser und jetzt nicht die zahlende Industrie. Das liegt vielleicht daran dann.
Ja, ist krass. Aber es ist natürlich, ist einfach ein mega guter Ansatz und ich meine, das macht das ja auch so gut. Aber es ist halt spannend, weil ich meine, ihr könntet natürlich jetzt einfach hergehen und sagen, okay, wir produzieren halt einfach ganz viel selber. Ich meine, es gibt andere große, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Plattformen, die produzieren halt ihre eigenen Videos und lassen die sich halt richtig krass bezahlen. Und wo ich dann auch immer so sehe, boah, krass, das wäre eigentlich eine mega Möglichkeit für euch, Geld zu verdienen. Aber ihr lasst es halt so ein bisschen aus. Und man hat halt, das finde ich halt das Geile, irgendwie, ich meine, wir haben uns oft auf der Eurobike gesehen, wir haben halt echt auch immer wieder mal Zeit miteinander verbracht, beim Sea Otter oder irgendwo oder auch bei Bock auf Ballern. Und obwohl das so groß ist, wirkt immer noch so krass familiär. Und es wirkt immer noch so wie zu den Anfangszeiten des Mountainbikens. Und wie konntest du dir oder ihr euch so diesen Vibe beibehalten? In einer immer wachsenderen Industrie, immer eine Industrie, die sich mehr, die professioneller, die denkt, sie wird professioneller. Wie könnt ihr euch diesen geilen Vibe beibehalten?
Ja, das ist eine super gute Frage. Ich glaube, das ist was wir aktiv versuchen. Am Ende des Tages arbeitet man ja auch nicht so, also man arbeitet ja nicht mit Firmen zusammen, sondern dort auch mit Menschen. Und wir versuchen, den Kontakt da zu halten, mit den Leuten was zusammen zu machen oder vielleicht dann auch coole Sachen gemeinsam zu machen, egal ob es jetzt eine Videoproduktion ist oder ein wildes Fest für Bock auf Ballern. Genau, also ja, irgendwie die Menschen im Vordergrund zu sehen.
Ja, du sprichst halt genau das an, was ich dieses Jahr auch wieder so beeindruckend fand. Bock auf Ballern ist so euer szeneinternes Event, wo ihr jedes Jahr irgendwie Leute einlädt, dann geht dann gemeinsam Radfahren, dann gibt's Essen und danach genießt man den einen oder anderen alkoholischen Drink. Und für mich ist das wirklich so eins der letzten Events, wo es halt wirklich noch so ist, wie ich's liebe. Also egal, ob das jetzt der Chef von einer Bike-Marke ist, der halt einfach super viele Leute verantwortet und super viele Millionen, oder ob es halt irgendwie der Mechaniker von irgendwem ist. Alle sind so gleichgestellt bei euch auf diesen Events und alle haben halt einfach nur Bock, Rad zu fahren. Und ich finde, das ist so verloren gegangen sonst in diesem Bike-Jahr. Ich meine, früher gab es das irgendwie, ich weiß noch, wir sind früher zum Gardasee gefahren, zum Bike-Festival und alle sind miteinander irgendwie, haben versucht, private Shuttle zu organisieren, alle sind miteinander Rad gefahren und. Und das wurde dann immer weniger und immer weniger und hat jetzt, glaube ich, mittlerweile fast ganz aufgehört. Aber bei euch ist es immer noch so. Und
ja, wir haben da eine Lücke gesehen halt, weil es gibt halt wirklich kaum noch Chancen, wo du in der Bike-Branche zusammen Radfahren gehen kannst. Also das war so ein bisschen der Aufhänger auch. Wie du gesagt hast, früher am Gardasee ging das sicher. Oder auch, keine Ahnung, von der Motorpresse, das Event in Stuttgart, wurde ja auch vorher so inoffiziell Rad gefahren. Ja. Und wir dachten, ja, ist ja komplett irre, dass es eigentlich kein Event in der Bike-Branche gibt, wo man zusammen Rad fährt. Was ja eigentlich so komplett naheliegend ist, komplett verrückt, oder?
Ja, voll.
Leben am Limit, wir gehen zusammen Radfahren.
Ja, also das finde ich echt mega cool. Und bei euch ist es halt immer super entspannt. Aber was hat sich in der Szene verändert, dass es woanders nicht mehr geht? Oder dass man es würde ja noch gehen, aber warum macht man es nicht mehr?
Vielleicht wird einfach insgesamt mehr auf Zahlen geschaut und ist alles ein bisschen professioneller. Dann wird gesagt, hey, brauchen wir das Event wirklich? Das kostet unterm Strich so und viel Euro. Boah, nö, lass uns lieber, keine Ahnung, 1% mehr Dividende zahlen oder was weiß ich halt, ja. Ich denke mal, finanzielle Aspekte sicherlich, ja.
Was hat sich
Also so ein Event ist halt echt Orga. Also das ist, auch wenn das vor Ort irgendwie easy peasy, luftig leicht aussieht, ist es schon knallharte Orga im Vorfeld, die sich über Tage und Wochen hinzieht. Und man hat dann noch das Wetterrisiko. Das heißt, wir finden es auch geil. Es ist aber nicht so, dass sich das halt von selbst dann organisiert. Und da haben wir es jetzt auch versucht, mit mit Sponsoren, so wie du es eben gesagt hast, ein bisschen so zu machen, dass wir halt dann nicht auf einem riesen Berg Kosten setzen bleiben, ja.
Ja. Ja, aber auch alleine so, wenn du jetzt, es gibt ja immer noch diese großen Bike-Events, ja, wo alle Leute hingehen. Aber irgendwie auch da ist es nicht mehr so, dass man halt irgendwie so richtig viel zusammenfährt oder dass die Leute, die die Marken dort verantworten, überhaupt nach Radfahren gehen. Was hat sich in den Jahren, seit du das machst, und das ist natürlich einfach eine ewig lange Zeit in der Bike-Industrie, was hat sich da verändert?
Boah, das ist eine sehr umfassende Frage jetzt. ja, ich glaube, die ist halt echt sehr viel professioneller geworden alles.
Ist es gut?
Ich glaube, ja, sicher gut. Also kommt drauf an, was jetzt deine Sichtweise ist. Wir haben sicher bessere Produkte als vor 20 Jahren.
Das stimmt.
Die zuverlässiger sind. Ich weiß nicht, wie oft dir damals, als du gefahren bist, früher vielleicht Sachen abgebrochen sind oder durchgebrochen oder verbogen. Das war ja früher gang und gäbe. Und das ist jetzt sehr viel seltener geworden. Das heißt, du hast zuverlässigere Sachen. Du sehr viel ausgereifter alles. Das ist dann quasi auf der positiven Seite dieser Professionalisierung. Auf der anderen Seite hast du halt dann diese Effekte, dass halt, keine Ahnung, wie vielleicht teilweise die Kontakte ein bisschen auf der Strecke bleiben und das Business im Vordergrund steht.
Mhm. Mit wie vielen Leuten...
Würdest du es auch so sehen? Also,
ja, finde ich tatsächlich auch so ein bisschen... und das ist manchmal so schade, man weiß halt immer gar nicht so richtig, kann man mit den Leuten jetzt halt noch irgendwie auf dieser, hey, wir sind halt alle irgendwie, wir lieben das Radfahren-Ebene reden, oder ist es halt für viele jetzt auch mittlerweile einfach, ja, nee, wir lieben halt einfach, wir lieben dieses, wir sind alle so super cool, aber das Radfahren selber findet gar nicht mehr so richtig Stadt-Ebene. Und, Das finde ich irgendwie spannend. Mit wie vielen Leuten könnt ihr dann wirklich noch so auf Augenhöhe quatschen über Produkte, über Trails? Also wo habt ihr wirklich das Gefühl, okay, die machen das nicht aus irgendeinem anderen Grund, außer dass die das Radfahren von vorne bis hinten lieben?
Also ich würde sagen, in der Bike-Branche ist es schon so, dass super viele Leute, da arbeiten, absolute Bike-Freaks sind und auch nur deswegen in der Branche gelandet sind, weil sie Bike-Freaks sind. Gerade wenn wir jetzt, also wir sprechen ja häufig mit den Marketingleuten, weil die uns ihre neuen Produkte vorstellen. Und ich würde sagen, auf der Ebene hast du meistens mit Leuten zu tun, die seit sehr vielen Jahren sehr gut Rad fahren. Also viele fahren, sind echt gut auf dem Rad unterwegs, sind absolute Freaks, verbringen ihre Freizeit auf dem Rad. Du siehst ja dann auch, was ich auf Insta, dass sie ihren Urlaub auf dem Bike verbringen, etc. Ich glaube, der Punkt ist, dass sich das halt vielleicht nicht über alle Ebenen hinwegzieht. Früher war vielleicht Einstellungsvoraussetzung, dass du irgendwo Geschäftsführer in so einer Bike-Bude warst. Entweder hast du es selbst gegründet oder warst halt ein krasser Bike-Freak.
Mhm.
Und mittlerweile sind da sicher andere,
andere Kriterien.
Ich habe das Wort nicht gefunden. Andere Kriterien stehen weiter oben dann vielleicht. Oder nicht, vielleicht wird es so sein, dass du halt ein guter Geschäftsführer dann bist und geil mit Zahlen umgehen kannst oder so. Und Biken kommen dann erst dann an achter Stelle oder vierter Stelle.
Ja, finde ich auch.
Ich denke mal, so in die Richtung könnte es gehen, oder?
Definitiv. Zum Teil auf alle Fälle. Zum anderen Teil finde ich aber auch immer wieder spannend. Ich meine, wie viele Leute sind von Unilever oder irgendwelchen riesigen Companies gekommen in die Bike-Szene und es hieß jetzt, jo krass, der kommt halt irgendwie von da und das wird jetzt hier voll abgehen. Und die Leute sind nach einem halben Jahr meistens wieder weg. Vielleicht halten sie es ein Jahr aus. Das sind ja krasse Manager, sonst hätten die es nicht in diesen Firmen, die einfach so mit die größten der Welt sind, geschafft als Manager. Warum schaffen die es denn in der Bike-Branche nicht?
Naja, weil vielleicht diese... Ja, ich meine, das, was bei uns jetzt im Team alle verbindet, ist halt, dass wir Fahrrad lieben, dass wir es lieben zu biken. Und das ist ja woanders auch so. Das heißt, du hast viele Mitarbeiter, für die halt Fahrrad ganz oben steht und wenn du jetzt dazu kommst, dann denkst du, hey, worüber reden die eigentlich? Sind die alle noch ganz dicht oder so? Du hast halt null Zugang, null Bezug. Und wenn es jemand schafft, denke ich mal, irgendwie auf einem hohen Niveau da einzusteigen, sind es häufig auch solche Personen, die halt schon Bezug zum Bike vorher hatten. Also sieht man ab und zu bei irgendwie neue Zugängen, die vermeintlich irgendwie von sehr außerhalb kommen, aber dann doch irgendwie einen krassen Bike-Hintergrund haben und dann auch länger in der Branche bleiben. Also zum Beispiel, keine Ahnung, der ist Sam Nichols bei YT, war vorher bei Amazon, ist jetzt halt bei YT, ist aber halt vorher schon ein Biker gewesen. Und ich glaube, wenn du an einer hohen Position bist und dich nach was anderem umsiehst, dann gibt es vielleicht auch coolere Branchen als Bike-Branche. Und du musst irgendwie einen Auslöser haben, um zu denken, in die Bike-Branche zu gehen. Also wenn du keinen Bezug zu Fahrrad hast,
Ja, okay. Verstehe.
das meine ich, weißt du, dann gibt es
Ja.
sicher was Cooleres. Wenn du aber schon totaler Bike-Freak bist und jetzt irgendwie, was hast du eben gesagt, Unilever, da irgendwie bist, dann ist sicher es auch möglich, in die Bike-Branche rüber zu wechseln.
Ja.
Ja, und ansonsten hast du halt ein relativ großes Karussell in der Bike-Branche, oder? Ist
Ja,
ja
also
so,
das habe
dass.
ich auch so. Ich sage immer so, wenn du einmal da drin bist, du kommst aber
Ja,
nie
du kommst
wieder
nicht mehr
raus.
raus. Ist so.
Genau,
Ja, also
also
du kennst ja auch diese E-Mails, hey, ich verlasse zum Monatsende Bike-Marke XYZ, wir sehen uns wieder. Und dann
genau.
kommt am 3. des Folgemonats, hey, ich bin jetzt hier bei ABC, der neue Ansprechpartner für euch. Okay.
Ja, das war aber alle Fälle.
Was
Also
ab und zu halt auch witzig ist, weißt du, wenn vorher halt ganz glaubwürdig der Marketingverantwortliche hier Branche 1 vertreten hat und dann 3 Wochen später, ja, ich bin jetzt hier bei der neuen Marke, ist aber auch total geil.
Ja, das ist echt krass, ne? Das ist halt, wie gesagt, es dreht sich halt irgendwie immer so, dreht sich immer weiter und so. Und ich habe so
Ja.
das Gefühl, ja, also es gibt schon ein paar Leute, die halt dazukommen, aber es sind nicht so viele. Also die meisten werden halt wirklich so immer wieder in diesem System recycelt. Oder ja, das hört sich, recycelt hört sich jetzt böse an, aber du weißt, was ich meine. Die steigen halt auf oder verändern sich halt in der Szene. Und ja, es ist halt schon spannend, dass man halt irgendwie diese Sprache Bike sprechen muss, um da erfolgreich zu sein. Auch wenn es nur darum geht, die Company zu leiten und ja eigentlich mit dem täglichen Geschäft gar nichts zu tun hat. Es funktioniert aber ja so richtig trotzdem nicht, wenn du mit Radfahren nichts zu tun hast. Und das finde ich irgendwie spannend und ich weiß nicht ganz genau, warum das so ist, aber ich finde es auch irgendwie gut.
Ja,
Genau.
definitiv. Ich weiß nicht, könntest du Automanager sein, wenn du nicht mal Auto fahren würdest? Da hättest du ja auch gar keinen Zugang, oder? Also stell dir vor, du hast nicht mal einen Führerschein und beschäftigst dich daheim am liebsten, keine Ahnung, mit deinen Haustieren. Dann kannst du ja nicht. Also, wenn du null Connection zu dem Thema hast, ist halt echt, glaube ich, schwierig.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Ich meine, aber auf der anderen Seite gehen jetzt auch Leute in irgendwelche Branchen, die jetzt nicht so super spannend sind, aber das Projekt, was sie da machen, ist halt irgendwie spannend. Also die Leute zu führen, die Marke halt mit dem Produkt irgendwie an, ja, auf ein anderes Level zu bringen. Aber selbst das ist in der Bike-Industrie meistens, wird das halt wirklich so intern gelöst, dass die Leute dann das und
Und ich glaube, du hattest ja vorhin das mit reich werden oder nicht reich werden gesagt. Für viele ist das halt auch ein Punkt neben dem Geld quasi, dass sie ihre Leidenschaft da in irgendeiner Form quasi mit ausleben können. Das heißt, du bist in der Bike-Branche. Also ich denke mal, einige werden deswegen auch auf ein paar Euro verzichten, weil es halt andere Vorteile hat. Weißt du, du gehst dann vielleicht an coolen Orten Radfahren oder hast mit anderen Leuten zu tun, die halt genauso verrückt sind wie du. Und, ja,
ja.
also ich sage immer, es gibt relativ wenige Arschlöcher in unserer Branche.
Ja.
Also es sind viele Leute, die irgendwie like-minded, heißt auf Englisch, so
Ja.
ähnlich unterwegs sind. Ja,
Gleichgesinnt.
das gleichgesinnt. Ich glaube, das macht es für viele schon sehr attraktiv auf diese Art und Weise.
Ja, ich glaube auch, und wenn man sich halt nicht so super gut versteht, ich meine, beim Radfahren muss man jetzt auch nicht unbedingt reden, man kann trotzdem Spaß zusammen haben. So, ich glaube, das
Ja,
ist halt auch
genau.
nochmal was. Genau. Ja, Wade Simmons hat immer gesagt, den Spruch, come to the bike industry and you can make hundreds. Also, du
Ja,
wirst halt
perfekt.
einfach wirklich nicht reich, so, aber es ist halt einfach ein cooles Surrounding und ja, jedes Mal, wenn ich wieder bei euch bin oder solche Events halt habe, wo wirklich eben diese Leute sind, dann merke ich immer, wie geil es halt eigentlich ist. Gerade die letzten 2, 3 Jahre, da hat sich die Bike-Industrie und vor allen Dingen auch die Bike-Szene und natürlich auch eure Kundschaft extrem verändert. Durch Corona sind unglaublich viele Leute zum Biken gekommen und es gibt einfach einen ganz neuen Kundenkreis. So. Wie hat sich das für euch angefühlt und wie hat sich das für euch dann auch verändert?
Ja, da sprichst du was Gutes an. Als dieser Lockdown damals war, war bei uns halt im Bikemarkt irrsinnig viel los. Die Leute haben gekauft wie irre. Wenn du irgendwas hattest, was zwei Räder hatte, wurde es verkauft. Und es sind sehr viele Leute mit dazugekommen, die vorher vielleicht nichts mit Fahrradfahren am Hut hatten. Das merke ich hier auch in meinem Umfeld. Fahrradfahren ist so absolut angesagt. Das heißt, so viele Leute fahren jetzt plötzlich Fahrrad. Wir haben das so ein bisschen wiedergespiegelt auch auf Artikelseite. Wenn ich jetzt an die Redaktion denke, das heißt, da wurden auch Einsteigergeschichten produziert, die dann eher auch niederschwellig für die Leute zu konsumieren sind. Das heißt, irgendwie 10 Tipps für dein neues Fahrrad oder halt so Kram haben wir halt dann auch gemacht, um auf die Neulinge, die jetzt auch auf dem Rad unterwegs sind, einzugehen. Ja.
Das ist cool, ja. Und dann war natürlich auch so, okay, die Bike-Industrie verkauft gerade alles, was es irgendwie gibt und go for it. Wir haben relativ viel Geld, wir geben es aus, weil wir müssen ja hier irgendwie... Ne? Jetzt hat sich das so ein kleines bisschen gedreht. Ich sag mal, der Bike-Industrie, wie schlecht geht's dir jetzt aktuell? Also du hast es besser im Blick und vor allen Dingen, du hast jetzt ja auch nicht nur das Geschäftsjahr 2023 im Blick, sondern du hast ja irgendwie 20 bis Anfang 24 im Blick. Und wenn man das mal alles sieht, wie schlecht geht's der Bike-Industrie gerade?
Also es ist schon relativ relative Berg- und Talfahrt, die Bike-Industrie jetzt in letzter Zeit so durchlebt hat. Und für viele ist es sicher auch eine schwierige Geschichte gerade, ja. Das heißt, du hattest während Corona konntest du zu wenig ausliefern, weil nichts lieferbar war. Dann hast du bestellt und dann kam das Zeug und jetzt ist die Nachfrage aber in den Keller gegangen, weil alle entweder ein Fahrrad haben oder sitzen jetzt halt auf vollen Lägern. Das ist schon für viele ein Problem. Ich meine, wir hatten ja letztens gesehen, dass durch irgendwelche Pleiten, egal ob sie jetzt damit zusammenhängen oder nicht, wie jetzt zum Beispiel Fahrrad.de Sachen rausgeballert werden zu komplett abstrusen Preisen. Also ganz krasse Streichpreise gibt es dann da, -70%. Und wenn du jetzt halt ein normaler Händler bist oder Hersteller bist, dem es eigentlich gut geht, kannst du aber dann trotzdem nicht die Produkte zu normalen Preisen verkaufen, weil sie kauft halt keiner zu normalen Preisen, weil es halt nebenan 70% gibt. Und das ist so ein Problem, was sich gerade so ein bisschen durchzieht. Und da bin ich mir sicher, wird es doch so eine, wie sagt man so schön, Konsolidierung so ein bisschen geben. Und dann bin ich gespannt, wie es dann, wann das Ende der Talsohle erreicht sein wird.
Ja,
ob was schätzt du? Dieses Jahr dann durch sind oder nächstes Jahr, keine Ahnung. Ich denke mal, dieses Jahr wird es auch noch relativ wild werden, um dann im nächsten Jahr deutlich nach oben zu gehen, was das angeht, ja.
Aber es ist auf alle Fälle, ich denke auch, es ist so ein Ende in Sicht irgendwie. Und es gibt jetzt halt echt noch viele, viele Räder am Lager. Aber das Thema, was du mit den Preisen angesprochen hast, ich meine, das war natürlich genau vorher andersrum. Ne? Du hast halt irgendwie ein Rad verkauft für 5.000 Euro und das Rad hat dann eine neue Farbe bekommen und hat dann irgendwie 7.000 Euro gekostet. Und dann kam noch irgendwie Corona dazu und dann hat es 9.000 Euro gekostet. Und du hast so gedacht, okay, ja krass, aber wow, teure Lackierung. So, also,
ja.
Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so super gesund und ich bin halt gespannt, ob sich halt das irgendwie wieder bereinigt und dann auch einfach mal für den Kunden wieder angenehmer wird, weil jetzt ein Rad für über 10.000 Euro ist halt schon auch eine Ansage, ne?
Ja, definitiv. Und ich bin mal gespannt, in welchen Bereichen es noch Auswirkungen haben wird. Wir haben es jetzt, weil du vorhin so um Fahrerlager, davon hattest du es kurz, wenn es darum geht. Ich meine, das ist halt auch eine der Sachen, wo dann schon mal relativ schnell was gestrichen werden kann, weißt du? Wenn es dir halt gerade finanziell nicht so gut geht, dann sagst du ja, boah, müssen wir hier diesen Tobi Woggon noch weiter sponsern, der nur mit seinem Fahrrad da rumfährt, boah.
Oder also wollen wir den natürlich über immer.
Breite gehen?
Aber man merkt das ja jetzt schon. Also es gibt ja einfach jetzt auch im Weltcup halt einige Leute, die halt einfach kein Fahrrad haben oder kein Sponsor. Das ist halt schon irgendwie kein
Support, ja.
Schon krass, dann ist halt irgendwie, wird es Enduro-Weltserie oder wie das Enduro-World Cup, wird es halt noch weitergeben oder nicht? Und klar, ist halt irgendwie schon krass, ne? Und ich meine, das sind ja auch wahrscheinlich einfach so Sachen, die ihr auch so ein bisschen mit in eure Planungen einbezieht. Wie geht's denn bei euch weiter in den nächsten Jahren? Was habt ihr geplant? Du hast jetzt schon gesagt, es wird einen Film ergeben. Das ganze Thema Video wird irgendwie größer bei euch. Was plant ihr oder auf was kann man sich einstellen?
Also Video ist echt ein super wichtiger Bereich für uns. Wir machen ja schon seit Ewigkeiten Video. Ich weiß, ich hatte vor ganz vielen Jahren mit dem Crossi, den du ja auch kennst, auf der Eurobike das erste Mal Eurobike-Berichterstattung in Videoform gemacht. Und da waren wir super früh mit dabei und haben das damals produziert und haben über die Jahre jetzt sehr viel Videokram gemacht. In den letzten Jahren haben wir da auch ein bisschen mehr Gas gegeben, haben unsere ersten Vergleichstests auch mit Video produziert. Die ersten Aufnahmen, wenn ich jetzt so zurück drauf schaue, wie sich die Kollegen unterhalten, sehen teilweise noch so ein bisschen cringe aus, aber mittlerweile fühlt sich das schon sehr fluffig an und läuft auch sehr, sehr gut. Und dadurch, dass wir jetzt hier einen eigenen Film an Bord haben, können wir natürlich viel mehr, viel schneller Video produzieren und auch coole Formate anbieten. Also da werden wir schon drauf achten, dass wir da coole Sachen regelmäßig schnell online stellen. Ansonsten, wir schauen, was nachgefragt wird. Wir schauen, ob wir selbst neue Ideen haben. Wir lassen uns inspirieren und versuchen es weiter neu zu erfinden, zu verbessern. Und ja, immer besser zu werden, um unseren Leserinnen und Lesern immer oder Nutzerinnen und Nutzern immer noch coolere Inhalte anzubieten, damit wir weiterhin die Nummer 1 bei allen sind. Ja. Am besten in der Lesezeichenleiste oder als Startseite, genau.
Ja, das ist doch cool und ich bin wirklich gespannt, was dann noch alles kommt. Also, wie gesagt, bis jetzt nutze ich
Wenn du eine gute Idee hast, melde dich gerne.
Ja, du, ich meine, wir haben ja schon coole Sachen miteinander gemacht. Wir haben irgendwie das Bootcamp miteinander gemacht. Und
das war cool, ja.
So verschiedene Sachen.
Bist du diesen Sommer, bist du dieses diesen Winter jetzt auch so fit wie damals nach dem Bootcamp?
Ja, brutal. Also ich stehe wirklich da wie eine Nein. Leider nicht. Wobei, also so langsam wird's wieder und ich plane da auf alle Fälle wieder ein bisschen fitter zu werden. Aber jetzt das letzte Jahr war wahrscheinlich das schlechteste meines Lebens, was okay. Fitness anging. Aber ansonsten war es ein super Jahr. Also von daher, aber wenn man das jetzt noch irgendwie verbinden kann, also ein bisschen mehr Fitness und ein bisschen mehr dies, dann wär's schon gut, genau. Und dann blicke ich auf die Saison 2024 auf alle Fälle positiv hin.
Ja, wunderbar, dann machen wir einfach wieder ein Bootcamp mit dir, oder?
Das ist so eine gute
Idee. Ich fand's cool, dich da so leiden zu sehen, muss ich sagen. Ich fand das schon sehr geil.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es tatsächlich auch die Motivation der meisten Leute war, die das mitproduziert haben, zu sagen, lass uns den Dicken mal leiden lassen. Ja.
Aber ich fand es schon krass, wie fit du am Ende warst, wirklich. Also, war schon...
Ja, das hat auf alle Fälle extrem was gebracht.
Hut ab.
Das Krasse ist tatsächlich, dass wenn man das mal macht, ich meine, wir können jetzt hier mal eine kurze Werbung dafür machen, weil es halt einfach wirklich Wahnsinn ist, wie gut man danach das Jahr unterwegs ist, weil man halt einfach, oder ich auf alle Fälle auf einmal so eine Grundstabilität hatte, die einem einfach übers komplette Jahr geholfen hat. Und jetzt merkt man erst so, ah ja krass, da war ja mal was. So, jetzt, genau. Aber wir können es das nächste Mal auch mit dir machen.
Bootcamp. Also sehr gerne. Machen wir zusammen, oder?
Wir machen das zusammen. Und dann kann man ja auch sagen, wenn wir beides schaffen, dann kann es wirklich jeder.
Wir können einen Contest machen, wer nachher fitter ist, Tobi.
Das ist doch gut. Genau.
Ja, ja. Trag's dir mal im Kalender ein. Ich komm mal drauf zurück.
Das finde ich sehr, sehr gut. Das sollten wir machen. Dann müssen wir die Rahmenbedingungen vielleicht noch mal ein bisschen festzurren.
Absolut, ja.
Aber das finde ich gut. Gute Idee.
Ja, lass uns das machen.
Hey, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und einfach wirklich viele neue Sachen zu erfahren. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich wünsche dir eine gute Zeit und schön fit werden, ne?
Ja, auf alle Fälle. Danke, Tobi. Ich fand's auch toll. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.